ARD.
Es sind hunderte Videos. Auf den verrauschten Aufnahmen sieht man Frauen und Männer alle in weiß gekleidet. Sie grinsen entrückt und wenn sie dann doch mal den Mund aufmachen, dann um lauthals im Chor zu singen. Gern auch im Kreis, auf einer grünen Wiese, im Schwarzwald. Es sieht aus wie eine Hochzeitsgesellschaft auf Happy-Drogen. Dieses Wurmloch auf einer großen Videoplattform, das vergisst man so schnell nicht, wenn man einmal hineingeschaut hat. Fiat Lux, der Lichtorden, wirkt wie die Karikatur einer Sekte und hat eine klare Hauptfigur. Erika Bertschinger-Eike, die sich Uriella nennt, nach dem Engel Uriel, mit dem sie angeblich direkt kommunizieren kann. In all dem Weiß sticht sie immer heraus, denn sie trägt zum weißen Tüll-Outfit einen Berg von schwarzen Haaren, eine Perücke, die sehr leicht entflammbar aussieht. Uriella behauptet, Sprachrohr Jesu zu sein, seherische Fähigkeiten zu haben, zum Beispiel in Bezug auf den bevorstehenden Weltuntergang. Sie spricht von UFOs, die bald ankommen werden, einem Meteoriten, der in die Nordsee fallen wird, Flutwellen, Vulkanausbrüchen. Diese todbringenden Ereignisse würden nur Anhänger von Fiat Lux überleben, gerettet durch riesige Raumschiffe. Dafür müssten die Mitglieder sich strikt an die Regeln halten. Ausschließlich Rohkost essen, kein Kaffee, kein Alkohol, kein Sex, keine Medien. Und das, obwohl Uriella in den 90ern selbst sehr oft im Fernsehen auftritt, in der Schweiz und in Deutschland. Sie sorgt regelmäßig für skurrile TV-Momente in Talkshows. Sie bringt Quote und Schlagzeilen mit ihren verrückten Geschichten und macht so auch Werbung in eigener Sache. Zur Hochzeit, Anfang der 90er, hat Fiat Lux mehrere hundert Mitglieder. Doch diese Sekte, so drollig sie wirken mag, ist eine verheerende religiöse Gemeinschaft. Denn auch Medikamente und Arztbesuche sind strikt untersagt. Uriella behauptet, selbst heilen zu können mit dem sogenannten Atrumwasser, das sie selbst in der heimischen Badewanne anrührt. Und natürlich gibt es auch davon ein Video. Genau 21 Minuten quirlt Uriella im Trancezustand neben der Badewanne kniend mit einem kleinen Silberlöffel im Wasser herum. Dann sind aus den 150 Litern Wasser 150 Liter Wunderwasser geworden. Uriella lässt es in Kanister abfüllen, verkauft es. Ihre Anhänger trinken das Wasser, waschen sich damit, wässern ihr Gemüse, benutzen es zur Wundbehandlung. Sogar Krebspatienten soll es helfen. Doch die Gesundheitsdirektion in Zürich nimmt Uriellas Wunderwasser unter die Lupe und das Ergebnis ist absolut schockierend. Das Wasser enthält Keime, Bakterien, Schimmelpilze und sogar Eitererreger werden nachgewiesen. Das Badewannenheilwasser ist also eigentlich eine gesundheitsgefährdende Brühe. 1996 steht Uriella vor Gericht, weil zwei ihrer Jüngerinnen zu Tode gekommen sind. Eine Frau stirbt an einer einfachen, unbehandelten Mittelohrentzündung, die andere an einer Wunde, die sich infiziert hat. Uriella wird in dem Prozess freigesprochen. Ihr konnten weder fahrlässige Tötung noch fahrlässige Körperverletzung nachgewiesen werden. Aber zwei Jahre später gibt es doch ein Urteil gegen sie. Wegen Steuerhinterziehung und weil sie ihre Anhänger angestiftet haben soll, Heilmittel aus der Schweiz nach Deutschland zu schmuggeln. Eine entscheidende Rolle bei den Ermittlungen spielt damals ein Kriminalkommissar aus dem Polizeipräsidium Freiburg. Er gräbt sich tief ein in Fiat Lux. Mit Erfolg macht sich dadurch einen Namen als Sektenexperte bei der Polizei. Und so kommt es dann, dass er der Mann ist, den der Verfassungsschutz Baden-Württemberg ins Team holt, als ein noch größerer Name ins Spiel kommt. Scientology. Die Organisation ist damals auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Manche bezeichnen die Kirche als Sektenkonzern, mächtig und weltweit vertreten.
Also in den 90er Jahren herrschte eine unglaubliche Hysterie, wo man wirklich dachte, Scientology hat die Weltherrschaft, die Zahlen, die damals kursierten, allein in Deutschland 300.000 Scientologen und mehr. Und der Gedanke hinter der Beobachtung durch den Verfassungsschutz war ja letztlich, dass man einfach mal etwas über die Vereinigung erfahren wollte.
Wenn ich jetzt mal die Ideologie von Scientology nehme und sage, da steht im Grunde drin, wir wollen, dass die ganze Welt so wird wie wir, dann ist das in letzter Konsequenz eine verfassungsfeindliche Einstellung. Denn dann hat die Bundesrepublik, dann hat der Rechtsstaat, dann hat die Demokratie keinen Platz mehr.
Ich habe am 1. April meine Behörde informiert, dass ein Verfassungsschützer aus Stuttgart in die Schweiz komme. Ich habe auch angegeben, wo wir uns treffen, auch dass er einen gelben Kittel und schwarze Hosen trage.
Scientology hat eine Falle gestellt, die Falle ist zugeschnappt.
Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Hallo, ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Und heute geht's um eine Art Privatgeheimdienst, betrieben von Scientology, der selbsternannten Glaubensgemeinschaft, der die Stars vertrauen und die deutschen Behörden misstrauisch beäugen. Deutsche Geheimdienste sollen mehr in Erfahrung bringen über diese Organisation, doch die Mission ist riskanter als gedacht. Der Sektenjäger und die Falle in der Schweiz. Als Scientology in den 90ern auch in Deutschland bekannter wurde, galt sie als neue Kirche, als amerikanische Psychosekte oder auch als Wirtschaftskonzern mit Heilsversprechen. So richtig weiß anfangs noch niemand, was von den Scientologen zu halten ist, die da aus den USA nach Deutschland kommen. Schon in den 70ern wurde die erste deutsche Scientology Church in München gegründet. Aber jetzt, Anfang der 90er, ist die Organisation auf weltweitem Expansionskurs. Von 8 Millionen Mitgliedern ist die Rede, laut Scientology. Eine Boomphase, in der sich die Schlagzeilen über Scientology auch in Deutschland häufen. Das Spektrum reicht von Aussteiger-Horror-Stories und aufsehenerregende Enthüllungen bis hin zu faszinierenden Berichten über diesen Kult, dem Hollywood-Stars wie Tom Cruise anhängen, damals auch Sharon Stone oder Priscilla Presley. Gleichzeitig gibt es zahlreiche Skandale um die Organisation. Mysteriöse Todesfälle in Scientology-Zentren in den USA, Berichte ehemaliger Mitglieder über Missbrauch und körperliche Gewalt. Auch in Deutschland gibt es konkrete Vorwürfe gegen Scientologen, Betrug, Wucher, Ausbeutung von Mitarbeitern. Einige Mitglieder werden in den finanziellen Ruin getrieben, während der Scientology-Konzern wächst und wächst. All das vermischt sich Mitte der 90er zu einer diffusen Angst, dass Scientology die noch frisch vereinte deutsche Demokratie unterwandern könnte. Die junge Union geht aus Protest gegen den ersten Mission Impossible-Film von Tom Cruise auf die Straße. Es werden Petitionen in der Bevölkerung unterzeichnet, gerichtet an die damalige Bundesregierung mit Sitz in Bonn. Darin steht, dass Scientology eine Wirtschaftsmafia sei, die ihre Mitglieder finanziell ausbeutet, psychisch ruiniert, Aussteiger mit Psychoterror verfolgt, Kritiker diffamiert. Zitat Ende. Immer wieder wird gefordert, dass sich der Verfassungsschutz dieser Organisation annehmen soll. Und das tut er dann auch. Am 6. Juni 1997 beschließt die Innenministerkonferenz von Bund und Ländern die flächendeckende Beobachtung von Scientology durch den Verfassungsschutz. Manfred Kanter, damaliger CDU-Bundesinnenminister, will sich in der Sache nochmal als Law-and-Order-Minister beweisen. Man nennt ihn auch den schwarzen Sheriff.
Es wird die Frage besser beurteilen lassen, ist Scientology nur ein äußerst unerfreulicher, unangenehmer Verein oder hat es kriminelle Aspekte oder ist es eine Aufstellung in Richtung Verfassungsfeindlichkeit. Das muss näher untersucht werden.
Und einer der Ersten, der das näher untersuchen will, ist der Verfassungsschutz in Baden-Württemberg. Er plant sogar einen großen Coup gegen die Scientologen. Aber warum überhaupt wird eine Religionsgemeinschaft zum Beobachtungsobjekt für den Verfassungsschutz? Warum ruft ein Psychokult wie Scientology, dem es überhaupt nur um Selbstoptimierung zu gehen scheint, auf einmal die Sicherheitsbehörden auf den Plan? Für Verfassungsschützer ist das so. Der ganze Religionseifer ist im Grunde nur eine Fassade. Für klare politische Ziele, für Umsturzfantasien und neue Ordnungen. Der Verfassungsschutz Baden-Württemberg spricht von einer weltweit agierenden Organisation mit grenzenlosem Machtanspruch. Im Verfassungsschutzbericht von 1997 steht, dass Scientology fordert, die Gesellschaft und ihre Regierung zu reformieren. Die Behörden zitieren dazu auch Scientology-Gründer L. Ron Hubbard selbst. Die Demokratie habe dem Menschen nichts gebracht, außer ihn weiter in den Schlamm zu stoßen. L. oder eben Lafayette Ron Hubbard ist ein Science-Fiction-Autor aus einer Kleinstadt in Nebraska. Er selbst hat sich auch gern als Wissenschaftler, Philosoph und Stifter der Religion der Religionen bezeichnet. Hubbard hat die erste Church of Scientology gegründet, 1954 in Kalifornien. Und auch nach seinem Tod, 1986, glauben noch hunderttausende Menschen weltweit an seine Lehren und richten ihr gesamtes Leben danach aus.
Alles, was Hubbard angeschrieben hat, wird als verpflichtend angesehen.
Professor Arndt Dieringer von der Uni Ludwigsburg ist der Experte für Scientology in Deutschland. Manche nennen ihn auch den Scientology-Erklärer. Er hat seine Doktorarbeit über die Organisation geschrieben, eine riesige Bibliothek über deren Schriften und erforscht seit Jahrzehnten zu Scientology. Arndt Dieringer sagt, L. Ron Hubbard hat für so ziemlich alles bei Scientology Anweisungen und Regeln aufgestellt. Vor allem aber hatte er einen ziemlich strengen Putzplan.
Und das sieht man auch, wenn Sie in eine scientologische Zentrale kommen. Es ist überall extrem sauber. Es wird immer darauf geachtet, dass entsprechend geputzt ist, dass wenn irgendetwas runterfällt oder so, dass es gleich weggemacht wird. Und so, das sind alles Dinge, die Hubbard sehr, sehr früh eben verlangt hat von der Organisation. Der Außendarstellung macht ja auch Sinn. Und die bis heute dann auch entsprechend gepflegt werden. Praktisch aber tatsächlich wie Gesetze.
Was Scientology ist, das können vermutlich nicht einmal die meisten Mitglieder wirklich genau beantworten. Denn anders als im Christentum oder im Islam gibt es kein zentrales, heiliges Buch, das die Glaubensgrundsätze zusammenfasst. Die Lehre von Scientology ergibt sich stattdessen aus einem riesigen Repertoire von Schriften, von Vorträgen und Tonbandaufnahmen ihres Gründers L. Ron Hubbard. Scientology beschreibt sich als Erlösungsreligion. Der Mensch soll einen Zustand geistiger Freiheit erreichen und so sein volles Potenzial entfalten können.
Hubbard hat zunächst die sogenannte Dianetik entwickelt. Bei der Dianetik geht es um die Auseinandersetzung des Menschen mit dem menschlichen Geist, ganz grob gesagt. Scientology geht dann einen Schritt weiter. Diese Lehre baut auf der Dianetik auf und fügt dem jetzt ein unsterbliches Geistwesen dazu. Das ist so das Fundament eigentlich der Organisation.
Scientologen glauben also, dass der Mensch nicht nur Körper und Verstand hat, sondern vor allem, dass ein unsterbliches geistiges Wesen in ihm haust, genannt der Titan. Älter als die Zeit und mit enormen Fähigkeiten ausgestattet. Kontrolle über Materie, Zeit, Raum und den eigenen Geist, die Fähigkeit zur Telepathie. Er ist sozusagen dein eigener innerer Superheld. Aber der Titan hat schon viele Leben in vielen verschiedenen Körpern hinter sich und so auch einiges mitgemacht. Das blockiert ihn, das entkräftet ihn. Die ganzen Lehren und Kontrolltrainings der Scientologen sind dazu angedacht, ihn wieder zu befreien, ihm wieder seine volle übernatürliche Kraft zurückzugeben. Das klingt jetzt wie ein Blockbuster-Plot in extrem langweilig. Aber genau dieser Glaube bringt Menschen bei Scientology dazu, sich stundenlangen Sessions zu unterziehen, richtigen Gehirnwaschgängen. Gleichzeitig arbeiten sich die Mitglieder über Kurse und Ausbildungsstufen die sogenannte Brücke zur totalen Freiheit hinauf, mit dem Ziel, immer leistungsfähiger zu werden, beschreibt Scientology-Experte Arndt Dieringer.
Wenn Sie tatsächlich bei Scientology die höchsten der freigegebenen Stufen erreichen möchten, das dauert mindestens 16 bis 18 Jahre, davon mehrere Jahre in Vollzeit. Und das heißt, als sogenannter Public, also als jemand, der noch ein normales Leben führt, Geld verdient, werden Sie das in dieser Zeit kaum schaffen. Es wird nur wenige geben, die sowohl vom Geld her als auch von der Zeit her auf diese höchsten überhaupt freigegebenen Stufen kommen.
Denn die Scientology-Kirche ist nicht nur eine religiöse Bewegung, die ihre Mitglieder psychisch an sich bindet, sondern...
Es ist ein sehr teurer Spaß, bei Scientology aktiv zu sein. Die Kurse sind recht teuer. Es wird darüber hinaus ein sehr großes finanzielles Engagement erwartet.
Der baden-württembergische Verfassungsschutz definiert Scientology als eine weltweit operierende Organisation, die wie ein Wirtschaftskonzern aufgebaut ist und deren Umsatz international auf mehrere hundert Millionen Euro pro Jahr geschätzt wird. Vieles davon durch Spenden der Mitglieder.
Sie werden sehr viel Zeit innerhalb der Vereinigung verbringen und ihr soziales Umfeld, ihre Lebensweise wird sich ändern, weil sie sehr zentriert auf die Vereinigung ist und auch ihre Denkweise wird sich ändern. Sie werden nach und nach über diese Philosophie in ein Gedankengebäude eingeführt, das für ihr Umfeld gar nicht mehr verständlich ist.
Und dann gibt es noch ein gravierendes Problem mit Scientology. Die Scientologen beanspruchen nicht nur für sich, clear zu sein, sie wollen auch eine neue Zivilisation, den Clear Planet, aufbauen. Und dafür soll auch unsere Gesellschaftsordnung sauber, also clear werden. Diese totalitären Anwandlungen trugen in den 90ern dazu bei, dass Scientology von vielen als Gefahr wahrgenommen wurde. Es entsteht, sagt Arndt Dieringer, fast sowas wie eine Panik vor Scientology. Und diese neue Kirche tut alles dafür, so mächtig wie möglich aufzutreten.
Scientology selbst hat ja häufig Öl ins Feuer gegossen, wenn ich mich immer als am schnellsten wachsende Religion der Welt bezeichne. Und die ganzen Werbefilme, die sind ja auf Expansion und noch mehr Expansion. Das ist ja was ganz, ganz Wichtiges innerhalb dieser Vereinigung. Dann ist einfach der Eindruck entstanden, hier besteht auch quantitativ eine sehr große Gefahr.
Beate Bube ist Chefin des Verfassungsschutzes in Baden-Württemberg und erklärt, warum dieser Wunsch nach einer clearen Gesellschaft aus Sicht der Sicherheitsbehörden so problematisch ist.
Das Bild, was von einer scientologischen Gesellschaft, die angestrebt wird, verfolgt wird, ist, es gibt sogenannte geklärte Personen, Menschen, die den Lehren Hubbards, den Lehren sozusagen des technokratisch optimierten Menschen entsprechen. Und es gibt andere Menschen, die werden aberrierte Menschen genannt, die sich davon abwenden, von diesen Lehren. Und die sollen eben einen minderwertigen Status haben.
Also eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Und das ist mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung auf keinen Fall vereinbar.
Die Inhalte dieser Lehren zeichnen ein Gesellschaftsbild, in dem eben nicht alle Menschen gleiche Rechte haben sollen, was letztlich ein Grundmenschenrecht ist und letztlich schon gegen die Menschenwürde spricht.
Und Scientology hat nicht nur ein fragwürdiges Gesellschaftsbild und wird deshalb vom Verfassungsschutz ins Visier genommen. Sie beobachten auch zurück mit ihrem eigenen Geheimdienst, dem OSA, dem Office of Special Affairs. Zu dem kommen wir gleich noch in der Geschichte, aber hier schon mal der Hinweis auf unseren Hintergrund vorweg. Über diesen und über andere Privatnachrichtendienste von Großkonzernen in aller Welt geht's in unserem Interview mit ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt. Und das findet ihr gleich hier im Dark Matters Channel. Also, Scientology will wachsen und die Organisation will vor allem ein finanzkräftiges Publikum ansprechen. Deshalb geht sie Anfang der 90er als erstes dahin, wo Gutverdiener leben. Nach Stuttgart zum Beispiel, in die wohlhabende Autometropole. Hier entsteht eine der ersten von aktuell 14 Niederlassungen in Deutschland. 1991 baut die Organisation ein großes Wohnhaus aus der Gründerzeit in ein Hauptquartier um. Repräsentativ und in perfekter zentraler Lage in Stuttgart, gleich in der Nähe des Hauptbahnhofs und des Schlossgartens. ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt.
Stuttgart war traditionell für Scientology ein wichtiger Punkt mit einer Niederlassung dort, also einem Scientology gehörenden Gebäude, das Anlaufpunkt für Menschen ist, die entweder schon zu Scientology gehören oder die sich dafür interessieren.
Scientology setzt sich also in bester Lage quasi direkt ins Blickfeld des Landesamts für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg. Da beginnen sie gerade einen Bereich rund um die Organisation aufzubauen und sie erinnern sich an einen Mann, der sich mit sowas auszukennen scheint.
Der bei der Polizei, bei der Kripo, rund um diese Uriella-Sekte schon eine Expertise in diesen seltsamen Phänomenen hatte. Man hat festgestellt, der ist für einen Polizeibeamten ganz erstaunlich ideologisch versiert und differenziert.
Dieser Mann heißt Peter Goller. Also, er heißt eigentlich nicht wirklich so, es ist nur ein Tarnname. ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt hat mit ihm persönlich sprechen können. Im Interview will sich Peter Goller nicht äußern, aber Holger Schmidt kennt auch andere damals Beteiligte und hat einen ziemlich guten Eindruck gewonnen, was damals beim Verfassungsschutz los war und warum die Wahl ausgerechnet auf Peter Goller fiel.
Herr Goller war eben genau dieser Ermittler, wie man sich das vorstellt, der sich aber darauf eingelassen hat und der sich eingelesen hat, auch in die ganzen Schriften und der schon auch bei Uriella letztlich erklären konnte, was die predigt und woran die Leute glauben. Und da dachte man, das ist doch jetzt ideal. Der soll sich mal mit seiner polizeilichen Expertise, was das Ermitteln angeht und seinen ideologischen Erkenntnissen, der soll uns jetzt mal helfen, hier diesen Bereich Scientology aufzubauen.
Peter Goller nimmt das Angebot an und legt sofort los. Es geht darum, die große Unbekannte Scientology auszuleuchten. Es geht um Hintergründe, Netzwerke, Motivationen. Deshalb setzt er sich Ende März 1998 mit der Schweizer Sektenkritikerin Odette Jacquard in Verbindung. Eine pensionierte Theaterkassiererin, 64 Jahre alt, mit raspelkurzen grauen Haaren und entschlossenem Auftreten. Sie ist eine sehr engagierte Scientology-Gegnerin. Odette Jacquard verteilt in Zürich Antisektensticker mit Totenköpfen. Sie betreibt eine Aufklärungsstelle. Sie betreut Aussteiger aus der Organisation. Und sie steht bereits seit einigen Monaten mit dem deutschen Verfassungsschutz in Austausch. Da hatte die Scientology-Gegnerin eine Liste mit Namen, mit Adressen und Berufen von mehr als 1600 mutmaßlichen Scientologen in der Schweiz an den baden-württembergischen Verfassungsschutz übermittelt. Jetzt fragt man sich vielleicht, was will denn der deutsche Verfassungsschutz mit Namenslisten aus der Schweiz?
Man muss dazu sagen, dass schon damals und auch heute Scientology in der Schweiz ganz anders angesehen wird als in Deutschland. Viel weniger kritisch, viel weniger verfassungsfeindlich oder bedrohlich.
So ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt. Dass unterschiedliche Länder die gleiche Organisation anders bewerten, sei allerdings ganz normal, erklärt Beate Bube, die Chefin des baden-württembergischen Verfassungsschutzes.
Insoweit sind natürlich die rechtlichen Grundlagen der Arbeit bei den Nachrichtendiensten nicht überall gleich. Die unterscheiden sich fundamental. Und insoweit ist es in der Schweiz so, dass dort Extremismus nur dann eine Angelegenheit des Nachrichtendienstes des Bundes ist, wenn ein Gewaltbezug gegeben ist. Das ist in Deutschland eben auch ein Stück weit auch besonders.
Für Scientology bedeutet das ganz konkret, sie können in der Schweiz viel freier agieren, weil die Behörden und Nachrichtendienste keinen Grund zur Beobachtung sehen. Baden-Württemberg grenzt an gleich mehrere Kantone in der Schweiz. Die Fahrt über die Grenze ist Alltag für viele Menschen, die in der Region leben. Und wohl auch für deutsche Scientology-Anhänger, die in der Schweiz ihre Sessions abhalten und dann nach Hause über die Grenze fahren. So vermutet es der damalige Chef des baden-württembergischen Verfassungsschutzes, Helmut Rannacher, im April 1998 im SWR-Fernsehen.
Hier muss erwähnt werden, dass die gesamten südbadischen Scientologen, der ganze Raum Freiburg, organisatorisch angehängt sind an die Scientologen in Basel. Das heißt, hier gibt es einen regen Grenzverkehr hin und her. Alle Kurse, alle Sitzungen finden im Raum Basel statt. Und das war im Grunde der Hintergrund, dass wir den Versuch machen wollten, einige Informationen über die Aktivitäten deutscher Scientologen in der Schweiz zu erfahren.
Deshalb lässt also der Verfassungsschützer Peter Goller im März 98 den Kontakt zur Schweizer Sektengegnerin Odette Jacquard wieder aufleben und bittet sie um ein Treffen. Die beiden verabreden sich für Montag, den 6. April, im baden-württembergischen Grenzort Weil am Rhein, unmittelbar im Dreiländereck Deutschland, Schweiz und Frankreich. Und Odette Jacquard holt noch eine Freundin und Verbündete mit dazu. Die Basler Sozialdemokratin Susanne Haller, eine energische Frau Mitte 50. Sie gilt ebenfalls als eine hartnäckige Gegnerin der Scientologen. Aber Susanne Haller bittet nochmal um einen Ortswechsel. Das Treffen soll jetzt nicht in Weil am Rhein, sondern in Basel in der Schweiz stattfinden.
Für die, die die Karte nicht so gut kennen an der Ecke, das ist alles wirklich nur meterweise beieinander. Weil am Rhein ist an der Grenze zur Schweiz. Wirklich quasi im Stadtgebiet kann man einfach über die Straße gehen und ist in der Schweiz. Und Basel ist eigentlich wirklich auch nur ein Steinwurf entfernt. Und in dieser Situation ist dann plötzlich die Info gekommen, ach, aus verschiedenen Gründen ist das jetzt gerade für mich schwierig, lassen Sie uns doch gerade in Basel treffen und so.
Genau genommen im Restaurant des Hotel Victoria, direkt gegenüber vom Basler Zentralbahnhof. Am 6. April 1998 steht also der Verfassungsschützer Peter Goller pünktlich am Bahnhof in Basel, um die beiden Scientology-Gegnerinnen abzuholen. Es ist ein wuseliger Ort. Der Basler Bahnhof ist so eine Art zentraler Verkehrsknotenpunkt. Er heißt auch einfach Schweizer Bahnhof. Hier halten Züge aus Deutschland, aus Frankreich, aus Italien. Es ist also viel los. Und es ist eine Zeit ohne Smartphones, ohne ständige Erreichbarkeit. Wenn man sich verabreden will, dann muss man das Wichtigste vorher abgeklärt haben. Uhrzeit, Treffpunkt, Erkennungszeichen. Goller ist also pünktlich um 10:30 da, vor dem Geldwechselschalter, wie verabredet. Er trägt schwarze Hose und gelbes Jackett, genau wie abgesprochen. Die beiden Frauen entdecken Goller sofort. Sie begrüßen sich und gehen dann über die Straße ins Hotel Victoria. Drinnen ist ein kleines Bistro und so gemütlich, wie es da aussieht, fällt dann auch die Bestellung von Peter Goller aus. Eine Portion Berner Rösti.
Herr Goller erinnert das noch sehr genau, wie man sich dorthin gesetzt hat und dann angefangen hat, darüber zu sprechen, dass man sich da ganz einig war, wie gefährlich Scientology ist und dass er eben dann auch gesagt hat, was er letztlich will, nämlich Informationen über deutsche Scientologen, Namen, Adressen, Kennzeichen, was denn da eben zu kriegen ist.
Es geht ganz konkret um ein Scientologentreffen in Rotrist in der Schweiz. In knapp 4 Wochen soll es stattfinden und Goller will die beiden anheuern. Odette Jacquard und Susanne Haller sollen sich da verdeckt im Auftrag des deutschen Verfassungsschutzes hinstellen und die Autokennzeichen der Teilnehmer aufschreiben.
Der Verfassungsschutz hat immer großen Wert darauf gelegt, es ist ihnen nur um die Deutschen gegangen, die da mit Scientology zu tun haben. Aber es schien einfach so, als wenn diese Informationen in der Schweiz viel besser zu bekommen sind.
Odette Jacquard sagt sofort begeistert zu, bei dieser Nummernschild-Aktion mitzumachen. Susanne Haller aber lehnt ab. Um Vertrauen zu schaffen, übergibt Peter Goller den beiden auch Unterlagen, die eigentlich niemand außerhalb der Organisation sehen sollte. Interne Protokolle aus der Führungsebene der Basler Scientology-Gemeinschaft, Pläne für neue Kampagnen, detaillierte Verhaltensregeln für ihre Mitglieder. Aber während er das alles so präsentiert, kreisen die Gedanken des deutschen Geheimdienstlers Peter Goller noch um etwas anderes. Ihm ist was aufgefallen.
Der Herr Goller ist in seiner vorherigen Verwendung bei der Polizei gewesen, war ein erfahrener Kriminalbeamter, so ein Mann von der Straße, ein Ermittler, der auch in komplexen und ganz ähnlichen Fällen schon wirklich viel Erfahrung hatte. Der war wirklich, ja, ein ich sage jetzt mal ganz flapsig, ein erfahrener Bulle. So, und er hat mir erzählt, er hat in diesem Hotel gemerkt, hier läuft eine Operation.
Während er da also seine Berner Rösti isst und mit den Frauen über Scientology spricht, realisiert Peter Goller, hier wird jemand beschattet.
Er wollte eine Kopie an der Rezeption machen. Die Rezeptionistin wirkte auf ihn total nervös. Und er dachte noch so, irgendwas läuft hier, wahrscheinlich ein Drogendeal oder so. Und alle warten, also spannend. Ja? Und er hat aber überhaupt nicht begriffen, es ging um ihn.
Also macht er weiter, bleibt professionell. Erst nach 2 Stunden ist das Treffen vorbei. Sie verabschieden sich und Peter Goller verlässt das Hotel Victoria in Richtung Parkhaus.
Und als er dann wieder zu seinem Auto gegangen ist, so erzählt er es mir, da sind sie halt plötzlich alle um ihn rum. Und er ist fest überzeugt, es ist ein Missverständnis. Er wird jetzt hier für den Drogendealer gehalten, den die eigentlich suchen. Und merkt dann aber relativ schnell, nee, es geht wirklich um ihn. Und die sind null spaßig, die Kolleginnen und Kollegen. Den kann man auch nicht sagen, dass man Kollegen ist. Die sind extrem rüde mit ihm umgegangen, wie bei so einem CIA-Kidnapping, so mit Sack über den Kopf und mit wirklich auch körperlich wirklich übel angehen. Die Schweizer waren fest davon überzeugt, sie haben hier einen Spion gefangen.
Nun wird auch Peter Goller klar. Das Treffen war von Anfang an überwacht worden. Später kommt auch raus, warum. Susanne Haller, die Bekannte von Odette Jacquard, hatte schon Tage vorher die Staatsanwaltschaft über die Aktion Gollers benachrichtigt und ihn und Jacquard verpfiffen.
Ich war verpflichtet von der ersten Sekunde an, wie ich das erfahren habe, weil ich eine öffentliche Person bin. Ich darf das nicht verschweigen. Hätte ich das verschwiegen und wäre nicht hingegangen, hätte ich mich strafbar gemacht. Hätte ich es verschwiegen und wäre hingegangen, hätte ich mich auch strafbar gemacht. Also ich musste das, ich habe überhaupt nicht überlegt, ich habe das meiner Behörde direkt gemeldet.
So begründet die Politikerin ihr Vorgehen später in Fernsehinterviews. Sie war der Meinung, die Schweiz brauche keine ausländischen Agenten, die in Basel herumspionieren. Und sie behauptet, sie hätte Odette Jacquard, die Informantin, schützen wollen. Sie sogar gegenüber Goller bei dem Treffen verteidigt.
Herr Goller, was Sie machen, ist illegal. Das hat auch gleich bestätigt. Ich habe als zweites gesagt, die Ebene, auf der wir uns jetzt zusammen befinden, ist ebenso illegal. Und Sie reiten 2 Frauen rein. Das wissen Sie. Er sagte ja. Aber sein Chef decke das.
Fakt ist, Susanne Haller hat recht. Dieses Treffen, das nur wenige 100 Meter weiter in Weil am Rhein völlig legal gewesen wäre, ist tatsächlich auf der anderen Seite der Grenze in Basel eine Straftat, sagt ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt.
Die Schweiz hatte überhaupt kein Verständnis dafür, dass ein Verfassungsschützer aus Deutschland, ohne dass man das irgendwie erfahren hat, einfach so auf eigene Faust auf Schweizer Territorium ermittelt. Und wenn wir ins Strafgesetz gucken der Schweiz, muss man klar sagen, ja, das ist dann ein Fall, der unter die Spionageparagraphen fällt. Das ist aber in der Dynamik dieser Tage nicht aufgefallen. Das war eine impulsive Entscheidung, einfach zu sagen, ich glaube, ich kann hier was kriegen. Und es war auch für die Beamten des Verfassungsschutzes einfach total naheliegend, in die Schweiz rüberzugehen, weil man diesen Grenzraum als ganz selbstverständlich empfunden hat. Er kannte sich da aus. Es war in anderen Zusammenhängen einfach völlig üblich, auch mal mit der Schweiz zu reden oder in der Schweiz etwas zu tun, wenn man es besprochen hatte, aber eben nicht unerlaubt.
Peter Goller wird also festgenommen und landet in Untersuchungshaft in Bern, wo ihn die Bundesanwältin Carla Del Ponte mehrere Stunden verhört. Falls euch der Name bekannt vorkommt, Carla Del Ponte war später Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Sie hat Kriegsverbrecher auf der ganzen Welt verfolgt und vor Gericht gebracht und sie wird von vielen als Heldin gefeiert. ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt glaubt aber, dass Del Ponte hier beim Fall Goller gerade noch am Anfang ihrer Karriere das Fundament für Größeres legen wollte und sehr strategisch vorgegangen ist.
Und so wie Herr Goller mir das geschildert hat, war mit dieser Frau auch wirklich überhaupt nicht gut Kirschen essen, wo man ja so denkt, wenn man jetzt hier so eine Situation hat, man hat einen Spion, von dem denkt man, der ist auch aus einer deutschen Behörde und man könnte doch jetzt mit normaler Konversation und mit normalem Gespräch irgendwie besprechen, wie man jetzt aus dieser Situation rauskommt, was man denn wissen möchte. Das muss maximal konfrontativ gewesen sein in diesen Befragungen. Herr Goller hat das so erlebt, dass er selber immer wieder versucht hat zu erklären, erstens, ich bin ein Kollege, ich komme eigentlich von der Polizei. Zweitens, ich bin ein deutscher Beamter. Also egal, was wir jetzt hier verhandeln, lasst uns das doch bitte einigermaßen würdig machen. Lasst mich bitte mit meinen Vorgesetzten telefonieren. Behandelt mich wenigstens halbwegs vernünftig.
Aber er bittet vergeblich. Stattdessen wird Peter Goller weiter behandelt wie ein gefährlicher Straftäter. Holger Schmidt sieht dahinter ein klares Motiv. Eine Form von Rache für das Vorgehen deutscher Sicherheitsbehörden, das die Schweizer Seite offenbar als maximal provokant empfunden hat.
Also die Frage zum Beispiel, ob man jemand in eine, ich sag's einfach wie es ist, verdreckte und verkotete Zelle steckt und das einfach absichtlich tut, damit man denjenigen demütigt, den man da reinsteckt. Ob man sich darum kümmert, dass jemand die Möglichkeit hat zu essen und zu trinken. Da soll die Bemerkung gefallen sein, bei der Frage, kann ich etwas zu trinken haben, da ist doch was und dann soll auf die Toilette gedeutet worden sein. Also wirklich, wirklich eine krasse Behandlung. Herr Goller hat sich auch erhebliche Gedanken um seine Familie gemacht, nach dem Motto, er geht morgens zum Dienst und dann verschwindet er irgendwo. Und das ist ja auch eigentlich eine wirklich völlig absurde Vorstellung. Wenn wir darüber reden, ein Geheimdienstler verschwindet im Dienst, dann denken wir, ja, Nordkorea oder Irak, Syrien, Russland. Aber die Schweiz? Man verschwindet in Basel, man darf nicht mehr zu Hause anrufen.
Während Peter Goller also versucht, auf die Schweizer Ermittlungsbehörden irgendwie einzuwirken, wird auch die völlig verdutzte Odetscha K. festgenommen und in Bern vernommen. Bundesanwältin Carla Del Ponte soll ihr gesagt haben, dass gegen sie ein Verfahren wegen Landesverrats laufe. Sie wisse sowieso schon alles. Kurz danach wird Jacquard wieder freigelassen und nach Hause geschickt. Am nächsten Tag aber, dem 7. April 1998, durchsuchen 6 Polizisten auf Anordnung der Bundesanwältin Jacquards Dreizimmerwohnung in Zürich. Sie beschlagnahmen ihren Computer, geheime Listen von Scientologen und andere Beweismittel. Dieses kurze, eigentlich ereignisarme Treffen im Hotel Victoria in Basel, das kocht also richtig hoch in diesen Tagen, erzählt ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt.
Dass das so riesengroß werden würde, konnte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt des Treffens keiner ahnen. Ich würde auch annehmen, dass die beiden Frauen überhaupt nicht geahnt haben, welches Schicksal Herr Goller dann haben würde, dass er mehrere Tage in Untersuchungshaft bleibt, dass er eine Anklage auf Bundesebene in der Schweiz bekommt, dass er im Grunde behandelt wird, auch rechtlich, wie ein Spion, der irgendwie aus Moskau oder Peking hätte kommen können. Das hat ja wirklich für 2-3 Tage krasse Züge angenommen.
Allerdings erstmal, ohne dass die Öffentlichkeit davon Wind bekommt. Die ersten Tage geht die spektakuläre Festnahme Peter Gollers durch die Schweizer Ermittler an den Medien vorbei, die anscheinend gar nicht informiert werden. Weder die Basler Polizei noch das Büro der Bundesanwaltschaft geben eine Pressemitteilung raus. Es scheint, als wolle man das Ganze durch die Hintertür mit den deutschen Nachbarn direkt klären. Dem Spion einen Denkzettel verpassen, und zwar so, dass vor allem er, aber eben nicht die Öffentlichkeit, was davon mitbekommt.
Da sind die Deutschen und spionieren hier einfach frech bei uns rum. Den zeigen wir es jetzt mal. Das ist offenbar so die Haltung in den ersten Stunden gewesen. Und dann ist aus dem Ganzen ein wirklich richtiger diplomatischer Skandal zwischen Deutschland und der Schweiz geworden.
Denn Odetscha K., wieder auf freiem Fuß, macht der Schweizer Bundesanwaltschaft einen Strich durch die Rechnung, das Ganze unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszuhandeln. Sie holt 2 ihrer Mitstreiter ins Boot. Gemeinsam bringen sie Medien auf die Spur und sie wendet sich in einem offenen Brief an den Verfassungsschützer Peter Goller. Darin bezeichnet sie das Vorgehen der Schweizer Bundespolizei als absolut unverständlich und stellt sich hinter ihn. Da können 10 Bundesanwältinnen kommen, schreibt sie, das beeindruckt mich überhaupt nicht. Nach 3 Tagen Untersuchungshaft unter schlimmen Bedingungen wird auch Peter Goller endlich entlassen. Allerdings erst, nachdem die deutschen Behörden sich umfangreich bei der Schweizer Bundesanwaltschaft entschuldigt haben und das Stuttgarter Innenministerium eine Kaution von 25.000 Schweizer Franken hinterlegt hat. Außerdem versichern die deutschen Ämter, dass Peter Goller sich einem Strafverfahren in der Schweiz stellen wird, berichtet ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt.
Und es hat dann einige Monate später spektakulär einen Prozess gegeben vor einem Schweizer Gericht. Da gibt es wunderbare Archivaufnahmen, wo man sieht, wie der Herr Goller wirklich so klischeemäßig mit falscher Brille und Hut und angeklebtem Bart versucht, in das Gericht reinzuhuschen.
30. November 1999, Strafgericht Basel. Es gibt mittlerweile ein riesiges Medieninteresse an dem Fall, aber Kameraleute und Journalisten müssen draußen bleiben.
Das war, weil es eine Bombendrohung gegen diesen Prozess und an diesem Tag in dem Gericht gegeben hat. Es war jetzt gar nicht so, dass dieser ganze Sicherheitsaufwand nur gewesen wäre wegen dieses Prozesses. Irgendjemand hatte da halt telefonisch mit einer Bombe gedroht für diesen Tag und deswegen war das alles so maximal aufgeregt.
Mit entschlossenen Schritten läuft ein großer Mann mit kastanienbraunen Haaren und ordentlich gestutztem Bart durch das Tor des hochumzäunten Gerichtsgeländes. Den Aktenkoffer fest umklammert, den schwarzen Hut tief ins Gesicht gezogen. Gerade hat ihn das Strafgericht des Kantons Basel zu 30 Tagen Haft auf Bewährung verurteilt. Der deutsche Geheimdienstler Peter Goller, so ist das Gericht überzeugt, hat sich in der Schweiz illegal Informationen über Scientology beschaffen wollen. Eine verbotene Handlung für einen fremden Staat. Ein kurzer Prozess. Von der Personalienfeststellung zu Beginn bis zum rechtskräftigen Urteil dauert er nur einen einzigen Verhandlungstag. Goller entschuldigt sich bei der Verhandlung offiziell. Er habe damals nicht gewusst, dass er mit seinem Verhalten gegen Schweizer Recht verstößt. Auch seine Vorgesetzten beim Landesamt für Verfassungsschutz hätten ihn darüber nie informiert. Auch die Informantin Odette Jacquard wird an diesem Tag zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Die dritte im Bunde, die Basler Stadträtin Susanne Haller, wurde nicht angeklagt. Als der Strafprozess Ende November 1999 in der Schweiz stattfindet, hat Peter Goller den Verfassungsschutz bereits verlassen und ist wieder bei der Freiburger Polizei im Dienst. Für den deutschen Verfassungsschutz allerdings ist die Aktion statt eines großen Ermittlungserfolgs zu einem richtig peinlichen Fehlschlag im Kampf gegen Scientology geworden. ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt.
Das Ganze blieb natürlich auf der einen Seite ein gefundenes Fressen für alle, die gesagt haben, so gehen Verfassungsschutzbehörden und Staaten miteinander um. Und auf der anderen Seite intern hat das wirklich einen Dämpfer für das deutsch-schweizerische Verhältnis gerade in dieser Grenzregion gegeben.
Am besten fasst es wohl die Zeitung zusammen, die damals über den Spionageskandal schreibt. Die einzigen, die die Sektkorken knallen lassen, sind vermutlich die Scientologen. Die Ermittlungen sind abgeschlossen, das Urteil gesprochen. Peter Goller wieder ein freier Mann. Aber ein paar Fragen bleiben offen. Warum hat Susanne Haller, die angebliche Freundin und Mitstreiterin von Odette Jacquard, die Bundesanwaltschaft informiert und damit überhaupt erst Peter Goller auffliegen lassen? Warum war sie es, die so darauf gedrängt hat, dass man sich nicht im deutschen Weil am Rhein, sondern im schweizerischen Basel trifft? Da also, wo Gollers Vorgehen überhaupt erst strafbar wurde. Und warum haben deutsche und Schweizer Sicherheitsbehörden damals nicht einfach gemeinsame Sache gemacht? Oder die Schweizer Bundesanwaltschaft nicht beim baden-württembergischen Verfassungsschutz angerufen, die gewarnt und die Aktion gestoppt? Immerhin war der Haftbefehl für Goller auf den 2. April datiert. Er wurde also schon 4 Tage vor dem Treffen in Basel aus der Schreibmaschine gezogen. Vieles deutet darauf hin, dass es darum ging, Peter Goller mit voller Absicht in eine Falle laufen zu lassen, dass die Schweizer Behörden, gekränkt in ihrer Nationalehre, den deutschen Verfassungsschützern mal zeigen wollten, dass man solche Einmischungen auf ihrem Boden nicht duldet. Und dazu kam noch, so glaubt ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt, dass der baden-württembergische Verfassungsschutz sich für einen ungewöhnlichen Alleingang entschied, politisch und diplomatisch eine ziemlich heikle Aktion.
Der damals sehr starke, dominante und sich Erfolg wünschende Präsident des Amtes der Herr Ranacher, der hat da, glaube ich, auch einfach eine wirklich große Chance gesehen, da einen Scoop zu landen, auch gegenüber dem Bundesamt und einfach zu sagen, hey, wir haben hier eine fette Liste erbeutet. Und deswegen war man, glaube ich, nicht so erpicht, darauf zu teilen.
Und es gibt den Verdacht, dass Scientology diese Situation erkannt und bewusst für sich genutzt hat. Denn nicht nur der deutsche Verfassungsschutz hatte Informanten im Dunstkreis der Basler Scientology-Gemeinde, auch die Scientologen spionieren bei ihren Gegenspielern herum, haben vermutlich auch Odette Jacquard und Susanne Haller beobachtet.
Ganz viel spricht dafür, dass eben aus diesem Kreis heraus auch dieses Treffen mit dem Verfassungsschützer bekannt geworden ist und dass dann eben die Steuerung durch Scientology begann. Dass man eben der einen Frau gesagt hat, du, das kann für dich gefährlich werden hier in der Schweiz rechtlich, wenn du das tust. Lass uns mal lieber den Typen verraten und lock den Typen lieber mal über die Grenze.
Scientology übt nämlich nicht nur Druck aus. Es ist auch in der Lage dazu, Kritiker und Mitglieder auszuforschen. Für solche Aktionen ist die Organisation bestens gerüstet. Scientology betreibt dafür nämlich etwas, das wir sonst nur von Staaten kennen. Einen eigenen Geheimdienst. Das Office of Special Affairs, kurz OSA. Es ist der älteste und größte private Geheimdienst der Welt, erklärt Scientology-Experte Arndt Dieringer.
Das OSA hat ja eine lange Geschichte. Es gab das Guardian Office unter Hubbard damals noch, das sehr große Schwierigkeiten in den USA bekam wegen seiner Tätigkeiten.
Damals, in den 70ern, hatte die Vorgängerorganisation des heutigen OSA jahrelang Behörden unterwandert, sogar Einbrüche und Diebstähle begangen, um an Informationen über Kritiker zu gelangen. Deshalb gab es 1983 eine Art Rebranding.
Dann wurde das OSA, das Office for Special Affairs, gegründet. Kritiker bezeichnen das als den Geheimdienst der Scientology, während Scientology das als Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bezeichnet.
Für Scientology also ist es nur ein PR-Büro. Aber egal, wie sich die Abteilung nennt, die Methoden bleiben die gleichen. Beobachten, Informationen sammeln, Kritiker einschüchtern, politischen Druck ausüben und Propaganda verbreiten. Diese Arbeit des OSA ist von ganz oben abgesegnet.
Hubbard hat manchmal, gerade was solche Dinge angeht, Umgang mit Gegnern, Ideen gehabt, die uns heute aufschlagen, weil wir erkennen durch die moderne Technik, was es ist. Also um ein Beispiel zu sagen, Hubbard hat immer gesagt, man soll über Menschen alles sammeln. Alles, was es gibt, soll man sammeln, auch wenn das jetzt im ersten Moment völlig irrelevant klingt, weil am Ende habe ich die gesamte Persönlichkeit. Und das ist ja das, was wir jetzt heutzutage erst erkannt haben durch die technischen Verknüpfungen, dass Daten deswegen so gefährlich sind, weil die miteinander verknüpft werden können. Und auch völlig harmlose Daten ab einer gewissen Masse durch ihre Kombination gefährlich werden können. Und das sind natürlich alles Dinge, die kann man sehr kritisch sehen und dann eben sagen, naja, das sind Geheimdienstmethoden oder man kann auch sagen, das sind halt Informationsmethoden, je nachdem, mit welchem Auge ich drauf schaue.
ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt findet noch deutlichere Worte für das Vorgehen des OSA.
Nach meinem Eindruck hat der Geheimdienst von Scientology im Kleinen 10- und 100.000-fach Menschen zerstört und Schicksale zerstört.
Das OSA gelte als ausgesprochen skrupellos. Alles, was technisch möglich sei, werde genutzt gegen Scientology-Kritiker, aber auch gegen die eigenen Mitglieder. Mit dem Ziel, Informationen zu sammeln, Menschen zu überwachen und vor allem die Kontrolle zu behalten, das Image der Organisation im Außen steuern zu können. Letztendlich geht es also um Macht und darum,
Geld zu verdienen, Geld für die Organisation und Geld letztlich insbesondere aus den einfachen Mitgliedern zu ziehen. Und damit dieses System so funktioniert und damit das alles unter Kontrolle bleibt und diese ganze Konstruktion, in der es ja um unglaublich viel Geld und Immobilien weltweit geht, dass die eben ungefährdet vor sich hinarbeiten kann, dazu gibt es das OSA.
Eine Methode, von der vor allem Scientology-Aussteiger immer wieder berichten, ist das, was Holger Schmidt als psychologische Kriegsführung bezeichnet.
Also die Glaubhaftigkeit und das psychische Wohlbefinden der unliebsamen Personen zu zerstören, also Gerüchte in die Welt setzen, also bei möglicherweise abtrünnigen Mitgliedern die Nachbarschaft abzuklopfen und überall zu klingeln und komische Fragen zu stellen und Geschichten zu erzählen, sodass irgendwie ein Misstrauen gesät wird gegen die Person, Gerüchte in die Welt zu setzen und gleichzeitig eben in Richtung der Leitung von Scientology eben alles zu berichten, was man erfährt und Leute zu bewerten auf ihre Zuverlässigkeit. Also eine richtige klassische nachrichtendienstliche Arbeit.
Genau davor, vor diesem Vorgehen des OSA, davon geht ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt aus, hatte vielleicht auch die Politikerin Susanne Haller als Person des öffentlichen Lebens Angst und hat dem deutschen Verfassungsschützer deshalb auf Druck der Scientologen eine Falle gestellt. Es wäre zumindest eine ganz typische Scientology-Strategie.
Wenn ich ein Ansehen in der Schweiz habe und mir wird gesagt, wir zerstören jetzt dein Ansehen als Kommunalpolitikerin, wenn du nicht tust, was wir machen, dann ist das moralisch nicht hochstehend, aber wahrscheinlich wird man wenige Leute finden, die dann sagen, ach nee, ich bin aber dann lieber an der Seite des deutschen Verfassungsschutzes, ohne dass ich wüsste, dass die mir hinterhelfen, mich retten.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass Scientology und OSA im Hintergrund die Fäden gezogen haben, auch wenn es sich nicht abschließend beweisen lässt. Doch für ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt spricht vieles im Fall Peter Goller genau dafür.
Gerade aus heutiger Sicht muss man einfach deutlich sagen, was die Schweizer dabei übersehen haben, ist, dass sie sich letztlich zum Werkzeug von Scientology gemacht haben und dass letztlich genau die Strategie, die Scientology ganz häufig anwendet, eben der Destruktion und das Misstrauen säen und Leute diskreditieren, dass das eben 1A funktioniert hat und das Opfer, das war der Herr Goller.
Der Fall Peter Goller ist mittlerweile fast 30 Jahre her. Die Angst vor Scientology in den 90ern, die diese Eskalation überhaupt möglich gemacht hat, die hat sich im Nachhinein als völlig überzogen herausgestellt, sagt Scientology-Experte Arndt Dieringer.
Diese Zahlen, das war jenseits jeder Realität, auch was Scientology propagiert hat. Die haben über Jahre hinweg in den 90er Jahren gesagt, 8 Millionen weltweit und seien die am schnellsten wachsende Religion der Welt. Das war schon insofern interessant, dass die am schnellsten wachsende Religion der Welt über Jahre hinweg immer die gleichen Zahlen kommuniziert hat. Aber tatsächlich haben auch die in ihren Zahlen übertrieben.
Aktuell geht der Bundesverfassungsschutz von ca. 3600 aktiven Scientology-Mitgliedern in Deutschland aus. Die Zahlen sind seit Jahren stabil, sie sind niedrig. Auch wenn sich Scientology in Deutschland nach wie vor um neue Anhänger bemüht.
So recht gelingt es der Organisation nicht, ihren Einflussbereich zu erweitern,
sagt Beate Bube, die Chefin des Verfassungsschutzes in Baden-Württemberg. Sie ist überzeugt, das liegt auch an der intensiven Aufklärungsarbeit der deutschen Sicherheitsbehörden und der großen öffentlichen Debatte in den 90ern und frühen 2000ern.
Mittlerweile weiß man eben, was von den Scientologen zu halten ist. Die schreiben auch immer noch mal wieder Schulen an, sie schreiben auch Abgeordnete im Landtag an und werben entweder direkt oder eben mit ihren diesen Art Tarnorganisationen, die sich so einen sozialen Anstrich geben, sag Nein zu Drogen zum Beispiel oder der Weg zum Glücklichsein. Von daher ist jetzt Scientology für uns, wir schreiben, klären nach wie vor auf, wir haben ein entsprechendes Kapitel im Verfassungsschutzbericht, aber ist ganz klar, kann ich auch offen sagen, kein Beobachtungsschwerpunkt. Da haben wir einfach andere Themen, die uns mehr umtreiben.
Auch die Zusammenarbeit mit den Schweizer Sicherheitsbehörden funktioniert mittlerweile wieder reibungslos und hat den Bruch durch den Fall Goller überwunden. Nur solche nachrichtendienstlichen Alleingänge wie damals in Basel macht in Europa eigentlich auch niemand mehr, sagt ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt.
Mein Eindruck ist, dass das heute eine ganz andere Zusammenarbeit aus einer ganzen Reihe von Gründen ist, als es damals gewesen ist. Und dass so sehr die Schweiz immer noch ja Wert darauf legt, nicht nur natürlich ein souveräner Staat zu sein, sondern auch ein bisschen ein spezieller Staat. Es ist trotzdem so, dass die Schweiz und ganz Europa längst verstanden hat, dass in der Terrorismus- und Spionagebekämpfung so andere Regeln inzwischen gelten, dass du verdammt dazu bist, mit den anderen zusammenzuarbeiten und dass das schnell gehen muss.
Nur Peter Goller, heute fast 70 Jahre alt, trägt die Ereignisse von damals noch immer mit sich, sagt Holger Schmidt. Die Festnahme, diese politischen Verwerfungen, die all das ausgelöst hat, das hat bei Peter Goller Spuren hinterlassen.
Dass dieses, ich bin fest überzeugt, ich tue das Richtige für meine Demokratie und dann lande ich in einer völlig versifften und verkoteten Zelle in einem Staat, den ich eigentlich für den guten Teil der Welt gehalten habe. Das hat etwas mit diesem Mann gemacht und das ist nochmal so ein krasser Aspekt von dem Fall, weil ich es zumindest da so unmittelbar von ihm erlebt habe und genauso weiß, in anderen Regionen der Welt, wo ganz andere Regeln herrschen, wo du, wenn du bei sowas erwischt wirst, du möglicherweise schneller tot bist, als du überhaupt realisierst, was passiert. Da geht's eben noch viel krasser zu, aber schon das, was zwischen Deutschland und der Schweiz da passiert ist, das war so belastend für den Einzelnen, dass man wirklich sagen muss, Spionage ist ein schmutziges Geschäft.
Spionage, die findet natürlich längst nicht mehr nur bei konspirativen Treffen in Kaffeehäusern statt. Sie hat sich längst in den Cyberraum verlagert. Es gibt einen Player im Netz, den die westlichen Geheimdienste besonders im Blick haben.
In Sicherheitskreisen hört man einen Spruch sehr häufig und der lautet: Die Bedrohung, die Nordkorea im Cyberraum darstellt, ist vielleicht die am meisten unterschätzte Bedrohung überhaupt.
Wie sich Kim Jong-uns Cyberkrieger in unser Leben hacken und warum eigentlich, hört ihr nächstes Mal bei Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Und wenn ihr nicht warten wollt, die neue Folge gibt's immer eine Woche früher in der App der ARD Audiothek.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Und einen Tipp zum Weiterhören habe ich natürlich auch noch. Deep Doku erzählt wahre Geschichten aus Berlin und aus der Welt. Jede zweite Woche aus einer anderen Lebensrealität. Mal seid ihr in einem Techno-Club dabei, dann in der Notrufzentrale der Feuerwehr oder im Frauengefängnis. Keine Folge klingt gleich. Jedes Mal erzählt eine andere Person eine neue Geschichte. Deep Doku findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Moderation und Skript, ich, Eva-Maria Lemke. ARD Geheimdienstexperten Michael Götschenberg und Holger Schmidt. Redaktion und Skript, Lena Alexandra Mempel und Kirsten Tromnau. Produktion, Fabio Lautenschläger. Ein besonderer Dank an die Expertinnen und Experten in dieser Folge. Arndt Dieringer, Beate Bube und Daniel Glaus.